Unser heutiger Bibelabschnitt beginnt mit dem Wort danach. Was hatte sich vor diesem Tag alles abgespielt? Was war vor diesem Tag geschehen? Am Ostermontag war Maria Magdalena mit vorbereiteter Spezerei am Grab des Herrn Jesu gewesen. Doch fand sie kein versiegeltes Grab. Nein, der Stein war weggerollt worden und man konnte hineinsehen. Schnell benachrichtigte sie Petrus und Johannes, die dann gleich darauf zum Grabe liefen. Sie gingen ins offene Grab und fanden nur die Binden und das Schweißtuch des Verstorbenen. Sie sahen und glaubten. Die beiden Jünger kehrten heim, Maria aber blieb am Grabe. In Trauer versunken erkannte sie den Herrn nicht, sondern meinte, er wäre ein Gärtner. Doch Jesus spricht nur ihren Namen und sofort erkennt sie ihn. Jesus spricht, gehe hin und sage meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria hörte und glaubte. Am Abend desselben Tages, da die Jünger versammelt waren, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Da glaubten sie. Thomas aber war nicht dabei gewesen. Es fiel ihm sehr schwer, die Nachricht der anderen Jünger anzunehmen. Ohne Beweis wollte er nicht an einen auferstandenen Jesus glauben. 8 Tage später, als Thomas im Kreise seiner Jünger war, erhält er seinen Beweis. Jesus fordert ihn auf, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Da glaubte auch Thomas. Der Apostel Johannes schreibt, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Die heutige Geschichte jedoch wurde festgehalten. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden Söhne des Zebedäus und 2 andere waren beisammen, als Simon Petrus plötzlich meint, ich gehe fischen. Irgendwie war es ihnen allen unwohl an diesem Tage. Sie befanden sich in einer unbekannten Lage. Mit ganzem Herzen glaubten sie, dass ihr Herr und Heiland auferstanden war. Doch sie wussten nicht, was mit sich anzufangen. Jesus war nicht da, um ihren Tag zu bestimmen. Sie schwankten im Ungewissen. Da wählten sie, zu dem Bekannten zurückzukehren. Solch einen Gedankenprozess verstehen wir gut, denn wenn unsere Hände beschäftigt sind, so kommt uns bald eine Lösung zu einem Problem, das uns bevorsteht. So ging es ihnen auch. Die anderen Jünger stimmten Petrus zu und sie machten sich auf den Weg. Sie fanden ihre Boote genau, wie sie sie verlassen hatten. Es sah einladend aus, mal wieder auf dem See zu sein. Warum auch nicht? Sie waren die ganze Nacht auf dem Wasser, fingen aber nichts. Waren sie enttäuscht? Meinten sie, sie hätten ihre Arbeit verlernt? Da sehen sie mit einmal einen Mann am Ufer stehen, der ihnen eine Frage zuruft. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, nichts. Dann werft das Netz zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr finden. Wie haben sie wohl auf diese Frage des Fremden reagiert? Waren sie noch mehr enttäuscht? Sie hatten wirklich nichts gefangen, obwohl sie die ganze Nacht gearbeitet hatten. Hatte dieser Fremde eine Ahnung, wie hart sie sich eingesetzt hatten? Oder war es eine Bestätigung? Sie hatten es wirklich verlernt, was sie von Kindheit an gemacht hatten. Was sollten sie nur denken? Vielleicht nur, es schadet nichts? Sie warfen das Netz auf die andere Seite und erschraken bei dem riesigen Fischzug. Was war das? Wusste der Fremde etwas, was sie nicht wussten? Bis auf diesen Moment hatte keiner von ihnen den Herrn Jesus erkannt. Wie Maria von Magdala wussten sie nicht, wer da am Ufer stand. Doch plötzlich erkennt Johannes den Herrn Jesus. Es ist der Herr, sagte er zu Petrus. Petrus reagiert sofort. Er kleidet sich und wirft sich ins Wasser. Er hält es nicht mehr im Schiff aus. Er muss zu Jesus hin. Sein ganzes Wesen bebt. Es ist der Herr. Wir lesen, die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht ferne vom Lande und zogen das Netz mit den Fischen. Der Herr hatte ein Feuer gebaut und Fisch und Brot lag darauf. Er hatte ihnen ein Festfrühstück vorbereitet. Bringt noch von den Fischen, die ihr gefangen habt, sagte er. Da holte Petrus welche. Es wurde ein schöner Morgen am Ufer des Sees, schreibt Anne de Vries. Sie saßen im Kreis um das Feuer, der Herr Jesus und seine Jünger. Er nahm das Brot und teilte es aus. Er gab ihnen auch von dem Fisch zu essen. Und die Jünger sahen still und andächtig auf ihren Meister. Sie fanden es herrlich, dass er wieder bei ihnen war. Ja, andächtig saßen sie da. Wir lesen in Vers 12, niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Obwohl Petrus froh war, im Kreise der Jünger mit Jesus zu sein, war er doch ein wenig verlegen. Er dachte an den Abend zurück, wo er seinen Herrn verleugnet hatte. Dachte Jesus auch daran? Wie schämte Petrus sich? Es lag ihm schwer auf dem Herzen. Durfte er noch ein Jünger Jesu sein? Als sie nun das Mahl gegessen hatten, nahm Jesus Simon Petrus beiseite. Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Weide meine Lämmer. Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Wie klopfte da Petrus Herz? Was sollte dies alles bedeuten? Hatte er seinen Heiland lieb? Natürlich! Bloß es blieb ein Fragezeichen hinter seiner Liebe. Wie schmerzlich erinnerte er sich an seine Worte, an dem Abend, da Jesus vor den Ältesten stand. Ich bin nicht einer von dieses Menschen Jünger. Ich bin nicht eines seiner Jünger. Mich hast du nicht im Garten gesehen. Auch das Krähen des Hahnes erschallte in seinem Gedächtnis. Oh ja, der Herr Jesus hatte völlig recht, ihn so zur Frage zu stellen. Petrus war tief betrübt. Gab es keine Hoffnung für ihn? Doch warum gab ihm der Herr immer wieder nach der Frage die Aufgabe, weide meine Schafe, weide meine Lämmer? Dreimal hatte Petrus gelogen und gesagt, dass er den Herrn nicht kenne. Nun musste er auch dreimal sagen, dass er den Herrn lieb habe. Mit der Aufgabe, seine Schafe zu weiden, gibt Jesus dem Petrus eine zweite Chance, sein Jünger zu sein. Und freudigen Herzens, voll Dankbarkeit, nimmt Petrus sein Amt wieder auf. Er darf weiterhin ein Jünger Jesu sein. Doch dabei bleibt es nicht. Dann sagt Jesus ihm noch Weiteres. Er sprach von dem, was Petrus noch bevorstand. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das aber sagte er, zu zeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Beim letzten Abendessen, als Jesus seine Jünger versucht, noch einmal auf seinen Tod vorzubereiten, da fragte Simon Petrus ihn, Herr, wo gehst du hin? Und Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir nachmals folgen. Jesus wusste, dass er selbst auf dem Wege zum Kreuz war und dass Petrus auch eines Tages am Kreuze sterben müsste. Im Lukas-Evangelium wird dieses Gespräch ergänzt. Da lesen wir, wie Jesus sagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für euch gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Jesus wusste schon damals, dass Petrus geprüft werden sollte und dass er die Prüfung nicht bestehen würde. Er bat seinen Vater um Kraft für Petrus, dass Petrus in seinem Glauben wachsen würde, dass Petrus Glaube nicht aufhöre. Und nach dem Fall sollte er dann der starke Fels werden. Er sollte in seinem Namen wachsen, nicht mehr Simon des Johannes Sohn, sondern Kephas, Fels sollte er heißen. Es geschah genau wie Jesus es vorausgesagt hatte. Dreimal verleugnete Petrus seinen Herrn. Dreimal hatte er Gelegenheit, seine Liebe zu seinem Herrn auszudrücken. Und dreimal gab ihm Jesus die Aufgabe, ein treuer Hirte seiner Gemeinde zu sein. Es würde kein leichter Weg sein. Am Ende wartete sogar ein Kreuz auf Petrus. Jesus beendet dieses Gespräch mit Petrus mit den Worten: Folge mir nach. Und das wollte Petrus auch machen. Er wollte immerhin seine Augen auf den Heiland richten und nicht vom Pfad abkommen. Ein guter Hirte wollte er sein, so demütig, wie Jesus ihm ein Hirte gewesen war. Die Verantwortung eines Hirten wurde ihm hoch und heilig. In seinem ersten Brief ermahnt er die Ältesten der Gemeinde: Weidet die Herde Gottes, die euch befohlen ist, nach Gottes Willen, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern von Herzensgrund, nicht als die, die über die Gemeinde herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unverweltliche Krone der Ehren empfangen. Diese Krone trägt Petrus schon heute. Wir sind nicht alle Ältesten einer Gemeinde, doch wir sind in verschiedenen Gruppen und Situationen in führenden Rollen. Einmal als Eltern oder Großeltern, ein anderes Mal auf einem Komitee oder in einem Klassenzimmer. Wollen wir wie Petrus unserer kleinen Herde ein guter Hirte sein, ein demütiges Vorbild, ein williger Arbeiter? Das wollen wir alle und das können wir alle. Wir müssen nur die Augen auf Jesus gerichtet halten und ihm folgen. O leite alle meine Schritte, mach mich gehorsam, still und treu. Gib, dass ich in der meinen Mitte ein Vorbild alles Guten sei, dass stündlich ich von Jesu lern und seinem Pfad nie trete fern. Und sollte die Zeit kommen, da wir, wie Petrus, unsere Prüfung nicht bestehen, dann wollen wir uns daran erinnern, wie Jesus dem Petrus entgegenkam und ihm die Hand reichte. Auch uns will er beistehen. Auch unseren Glauben wird er festigen. Ein jeder von uns kann ein Fels in der Gemeinde Christi sein. Wollen wir noch beten? O großes Hirtenherz, du hast uns erkauft. Du blutetest um uns im Todesschmerz. Auf dich sind wir getauft. Wir wollen bleiben in deinen Händen. Du wollst in uns dein gutes Werk vollenden. Wir danken dir. Amen.